Tom Henderson, ein relativ bekannter Videogame-Journalist, hat vor ein paar Tagen ein Gerücht in die Welt gestreut, was ich relativ interessant finde. Und zwar hat er reported, dass Sony an einer neuen Hardware arbeitet, was aber keine PlayStation 5 ist oder auch nicht diese, keine PlayStation 5 Pro oder diese PlayStation 5 Slim, die, von der man schon gehört hat. Und das ist wohl etwas, ist, was man, ja, wo die Konkurrenz sich wohl sehr drüber wundern wird. Und da sprang die Gerüchteküche ja gleich wieder an bezüglich eines neuen Sony Handheld-Systems. Habt ihr das Gerücht gehört? Wollt ihr dazu was sagen?
Boah, das fände ich jetzt schon ganz geil, oder, Andi?
Ich habe das Gerücht auch gelesen. Und ja, bei mir hört die Fantasie halt irgendwo auf, weil außer einem Handheld wüsste ich jetzt nicht, was Sony noch veröffentlichen könnte, was irgendwie zumindest bei heutigen Standards so ein bisschen mit Gaming zu tun hat. Ich meine, die haben das VR-Headset herausgebracht. Die haben ja ihr Abo-Service, wo die Spiele halt drüber anbieten. Die haben ihre Konsolen, die Slim ist es nicht, die Pro ist es nicht. Also bleibt ja nicht viel Spielraum, außer eben ein Handheld.
Oder eine HoloLens.
Ja, es ist schon, oder vielleicht irgendein Zubehörteil, aber dann würde die News vielleicht jetzt nicht so eine große Wellen schlagen und Tom Henderson würde das jetzt, glaube ich, gar nicht so.
Das wäre ja auch keine Hardware, das wäre dann ja irgendwie ein Accessory eher, also ein Accessoire.
Richtig, ja, genau.
Hardware ist ja schon, dehnbar. Ja gut, das ist sicherlich dehnbar, aber ja.
Aber so ein Handheld, ey, jetzt sag mal ganz im Ernst, also ich meine, nach dem 3DS gab es keinen mehr. Die Switch ist ja ein Hybrid, das Steam Deck ist ein Hybrid. Vielleicht macht der PlayStation ein Hybrid.
Es geht ja nur anders. Ich glaube nicht, dass sie natives Handheld bieten kann. Ich glaube, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn sie das mit der PlayStation 5 irgendwie koppeln über Stream oder online oder so. Ich denke mal. Weil macht noch ein richtiges Handheld-Gerät Sinn, wo du halt noch Cartridges oder so reinstecken musst oder dir die Spiele runterladen musst und dann wirklich oder dann quasi eine abgespeckte Version eines Spiels kaufen musst und darauf dann spielen musst?
Also Handheld hat noch nie Sinn gemacht, außer du heißt Nintendo. Ja, so. Schaut euch mal die alten Handhelds alle an. Atari hat's versucht, Sega hat's versucht, PlayStation hat's versucht und nichts davon ist irgendwie zum Erfolg geworden, abgesehen von der Sony PSP.
Ja, ich wollte gerade sagen,
da gehe ich mit. Aber alles andere, die Vita ist ja auch gefloppt ohne Ende, obwohl es ein richtig geiles Ding war und ihrer Zeit voraus und alles. Aber Nintendo hat den Handheld-Markt einfach so dominiert. Sony, wenn es ein Handheld sein sollte, wird es definitiv nicht einfach haben. Vor allem auch nach dem Flop der PSVR ja jetzt.
Also ich muss,
darüber reden wir auch nochmal gleich.
Man muss sagen, also ich glaube, Handheld ist halt ein, man darf halt nicht unterscheiden. Warum also auch so Nintendo auf diesem Markt so dominiert ist, ich denke, das ist halt eine Einstiegsdroge in Anführungsstrichen für Kinder. Und das ist ein sehr kinderdominierter Markt. Und ich glaube, viele, viele Gamer sind da doch sehr jung, wenn es um Handheld geht. Und Sony hat ja doch immer ein etwas älteres Publikum, sodass, klar, du bei der Vita da nicht so viele Kiddies ansprichst wie Nintendo mit dem 3DS zu der Zeit. Und ich glaube, wenn du so einen richtig nativen Handheld machst, der mit eigenen Cartridges ist, dann musst du das auch sehr für junge Gamer schmackhaft machen und in die Zielgruppe reingehen.
Weil sonst also es ist ja auch immer der asiatische Markt, der sehr vorreitend ist, was so Mobile Gaming oder so Handhelds angeht. Also auch damals war schon immer die PSP ist ja auch hat schwarze Zahlen vor allen Dingen im asiatischen Raum halt geschrieben. Und ich glaube, also heutzutage kann ich mir es auch irgendwie gar nicht vorstellen. Vor allen Dingen, wenn du im Handheld-Markt einsteigen willst beziehungsweise wenn du da jetzt was drehen willst, glaube ich, musst du innovativ sein. Du kannst nicht einfach jetzt sagen, okay, ich mache jetzt eine Power-Station in deinen Händen, weil das hat das Steam Deck beispielsweise. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die PlayStation oder Sony das ähnlich macht wie bei der PS Vita. Einfach ein geiles System, coole Ideen, aber die Leute wollen das nicht. Die wollen Innovation und die wollen vielleicht was Neues, was Geiles, so ein Gadget wie ein 3D-Effekt oder sowas. Weißt du, irgendwie, oder ein DS-Stift mit Touchpen. So eine Idee, die halt auch die Casuals anspricht, damit sich das halt stark verbreitet. Und ich weiß zwar nicht, wie sie es machen werden oder wie sie es machen können, aber müsste, also Hybrid wäre die Lösung eigentlich, irgendwie in die Richtung.
Ja, ich kann es mir, auch nur irgendwie über Streaming vorstellen, dass du dann quasi PS5-Games raufstreamst auf das System. So ein bisschen.
Ja, irgendwie so. Irgendwie sowas.
Irgendwie wie ja, eine weitergedachte Wii U, eine weitergedachte Switch. Aber quasi, dass du dann auch nur einmal Games kaufst, ob für PS5 oder PS Vita 2, ne? Und dann streamst du das halt rüber über deine SIM-Karte oder über deinen Handy-Anbieter, weißt du? Aber irgendwie so. Sonst wäre es doch echt. Ja, keine Ahnung.
Ja, also es ist ich bin jetzt auch ehrlich gesagt überrascht. Ich habe davon nichts mitbekommen und ich bin jetzt sehr gespannt, was das sein wird, weil wenn Tom Henderson, der ist jetzt schon stark vernetzt und ist auch ein richtiger Insider und so, also das, wenn er schon das so andeutet, ich habe jetzt gerade den Tweet auch ein bisschen jetzt gelesen, das ist übrigens einer von ganz am Anfang, das scheint er in seinem Stream gesagt zu haben und ich glaube, dass das nicht unbedingt heiße Luft ist, so, also da könnte schon was dran sein. Jetzt bin ich natürlich richtig gespannt, wenn ich ehrlich bin.
Aber der Tweet ist nicht von zufällig dem 1.4. oder so.
Nein, er hat es extra nochmal wiederholt, jetzt auch heute nochmal.
It's not an April joke.
Ja, genau, er hat es nochmal getwittert. Das war kein April's Fool's joke. Also irgendwas kommt da sicherlich, wenn er das sagt. Die Frage ist natürlich was, ob es vielleicht wirklich nur, keine Ahnung, kann ja wieder so ein Back-Bottom-Attachment sein für den DualSense 4 oder was ist das da? DualShock 4, ne? Ist ja auch irgendwie.
Oder ein neuer Aim-Controller.
Oder ein neuer Aim. Ja, vielleicht sowas auch, aber naja, mal schauen.
Also Sony braucht auf jeden Fall jetzt mal wieder eine schöne Win-Story. Denn wie Andy gerade schon angedeutet hat oder schon erzählt hat, die PSVR 2, die jetzt schon seit einem Monat, ich glaube Anfang oder Ende Februar, 22. Februar, released wurde, hat sich nicht so viel verkauft wie erhofft. Eigentlich muss man sagen, stark unter den Erwartungen von Sony. Die haben gedacht, hey, geil, wir werden, oder unser Ziel sind 2 Millionen verkaufte Einheiten im Launch-Zeitraum. Aktuell sieht's aus, dass es ungefähr an die 270.000 verkaufte Einheiten hat, also weit unter dem Erwarteten. Und jetzt spekuliert man, was kann man noch machen? Also die erste Konsequenz ist, man müsste den Preis droppen, drastisch zumindest so, dass man die 600 Euro, die ja schon sehr happig sind, Andi hat das ja auch selber mal in seiner Kurzreview im Podcast vor ein paar Folgen mal erzählt, dass die einfach, dass die nicht so abschrecken. Was glaubt ihr, ist der Grund? Ist das der Preis oder ist das dann doch einfach, dass PSVR-Gimmick abgestempelt wird?
Also
oder der Launch, wie ist das?
Bevor Andi ins Detail geht und aus eigener Erfahrung nochmal spricht, weil der einzige von uns ist, der das Ding hat. Also mich muss das ja auch ehrlich gesagt sagen, es ist eine Mischung aus 30% Preis, aber 70% eigentlich noch viel mehr das Spieleangebot. Für mich ist da noch einfach nicht so ein System Seller dabei, so ein Must-Have, wo ich sage, boah, da verpasse ich was, wenn ich das nicht habe. Ne, Call of the Horizon oder wie es heißt, ne, Call of the Wild. Call of the Mountain. Nett. Aber wie gesagt, Horizon ist sowieso schon nicht immer meine liebste IP von Sony gewesen. Gran Turismo ist sicherlich cool in VR, aber ich bin halt auch kein Racing-Fan. Und der Rest sind alles eher kleinere und Indie-Titel. Und Resident Evil 8 in VR, so cool es auch sein mag, ich habe Resident Evil 8 aber auch schon gespielt. Ne? Es ist halt nichts dabei, wo ich jetzt unbedingt sage, geil. Ne? Würde anders aussehen, wenn Half-Life Alyx dabei gewesen wäre, dann hätte ich mir sofort gekauft. Also es ist für mich eher ein Software-Ding, würde ich sagen, weil ich glaube, das, was du bekommst, werttechnisch für das Geld, das ist schon okay, gerade wenn man das mit der Konkurrenz vergleicht, aber es fehlt halt noch die Auswahl an Software. Andi, jetzt mal du, mit Expertenmeinung, was sagst du?
Ich kann eigentlich genau das wiederholen und bestätigen, was du gesagt hast. Der Preis war für viele wahrscheinlich einfach zu hoch, vor allem in der aktuellen Zeit. Wir haben im Vorfeld jetzt über Strom und so gesprochen. Ich glaube nicht, dass viele sich einfach mal so 600 Euro erlauben können für eine PSVR-2-Brille. Und ja, Spieleangebot ist immer noch dürftig. Es erscheinen hier und da immer noch neue Games. Ich gucke auch alle 2 Tage mal in den Store rein, aber da ist jetzt auch nichts bei, wo ich jetzt unbedingt sagen würde, hey, das muss ich unbedingt haben. Ich habe mir jetzt zuletzt auch Switchback gekauft. wo ich dann auch gesagt habe, ja, ist geil, aber es ist eigentlich genauso wie Rush of Blood auf der PSVR 1. Da ist halt auch null Innovation oder Neues oder so mit drin. Ja. Und weitere große PSVR-Titel, die stehen in den Sternen, auch auf der State of Play. Da haben wir nur Indie-Games bekommen.
Ja, das war nichts.
Die Fans sind natürlich so ein bisschen verwundert. Vor allem auch so bei Statements von Sony, wo es dann hieß, ja, wir legen dann eben die Softwareentwicklung in die Hände der Indie-Entwickler, die sich ja mit VR-Spielen auskennen. So ein Statement will ich nicht haben als Fan. Ich will ein Statement von Sony, wo ganz klar daraus hervorgeht, ja, wir stehen dahinter und wir produzieren gerade bei unseren Studios 5 VR-AAA-Spiele für euch.
Und das haben die wirklich gesagt?
Das haben die gesagt,
Boah, ja. Also das zieht mir wieder die Schuhe aus.
Da brauchen die sich nicht wundern.
Genau das will man ja nicht, weil das war ja das Problem von der ersten VR,
ja.
weil die Indie-Entwickler haben die Kohle nicht und das Know-how nicht, krasse Spiele zu machen, die Leute anlocken, sondern dann hast du dann eben Spiel VR-Spiel Nummer Episode 1, das geht dann eine Stunde und danach kommt nie wieder ein zweiter Teil, weil das Ding sich nicht verkauft hat, so. Und das ist einfach lächerlich, Alter, so eine Aussage.
Ja, die Aussage war halt, wir haben mit der PSVR 2 das technische Ecosystem geliefert, jetzt ist es halt an unseren Partnern, das am Leben zu halten, so in der Art. Aber das ist ja Bullshit.
Das ist klar. Also vielleicht ergänzend gerne, aber man muss natürlich selbst das befeuern, sonst bringt das ja alles nichts, ne?
Haben die da aufgegeben vielleicht schon, oder?
Nein. Also man muss das ja ein bisschen auch erstmal. Also 2 Millionen im Launch-Zeitraum finde ich exorbitant viel. Gerade weil alles quasi ja nur über Pre-Order zu haben war, wusste Sony doch eigentlich genau, wie viele Dinger sie verkaufen würden. Da kann man doch nicht sagen, oh, wir sind enttäuscht, weil.
Die haben es ja noch korrigiert. Die haben ja danach von 2 auf 1 Million korrigiert. Aber
ja, aber
selbst nicht erreicht worden.
Ja, aber sie wussten doch, wie viel sie gepreordert haben. Also selbst da hätten sie doch dann schon merken müssen, das wird nichts. Dann hätte man auch seinen Maul einfach halten müssen. Vor allen Dingen. Und ich frage mich halt, was Launch-Zeitraum ist. Vielleicht ist ja Launch-Zeitraum auch ein halbes Jahr. Ich finde jetzt 270.000 im ersten Monat, ja, ist halt.
Aber da wird nicht mehr dazukommen. Ich glaube, der.
Glaubst nicht?
Meinst du, dass jetzt dann die Verkäufe jetzt voll abgehen werden?
Ja. Also der Hype nein, aber nicht. Aber dann kommt Ostern und dann kommt Weihnachten und vielleicht haben sie auch ein bisschen, Anfang des Jahres kommen da auch noch ganz viele große Kosten immer von, keine Ahnung, Grundsteuer über irgendwelche Versicherungen, dass Leute dann vielleicht sagen, ich warte noch ein bisschen oder so, weißt du? Keine
Dazu
Ahnung.
Muss aber jetzt dann auch schon wirklich der nächste
Blockbuster-Titel
angekündigt sein. Also da ist ja nicht mal sehr was in, steht ja nicht mal in den Startlöchern.
Genau.
Also wenn du jetzt wüsstest, ey, da kommt jetzt ein Ghost of Tsushima VR-Modus, der dich sowas von wegfegt, den du spielen willst, dann denkst du dir schon so, okay, das kommt erst am Ende des Jahres, aber dann hole ich mir auch dann am Ende des Jahres eine PSVR 2, aber bis jetzt ist da ja gar nichts. Die ganzen angekündigten Sachen, die ihr schon gesagt habt, solche skurrilen Kackdinger so, wo ich denke so, okay, das ist vielleicht mal nett so. Was ich auch zum Beispiel krass finde, das habe ich auch gar nicht bedacht, bei der PSVR 1 war das ja so, da gab es diese PlayStation Experience, glaube ich, ne? So
hieß
das doch, wo du das den High hattest und sowas. Warum gibt's das bei der PSVR 2 nicht, um das mal wenigstens zu präsentieren, so, weißt du?
Stimmt, das hätte man machen. So eine kleine Demo-Disc, ne? Ja, hast du vollkommen
natürlich.
Recht.
Natürlich.
Ja. Genau, ja, weil Sony ja auf Call of the Mountain Wert gelegt hat.
Das war stimmt.
Ja so ihr großer Launch-Titel.
Kostet aber 60 Euro.
Richtig, Alter. Den haben die nicht beigelegt. Und das war Fehler Nummer 1. Die hätten den als Pack-In-Titel beilegen müssen.
Ja. Da gibt schon wieder so ein paar Entscheidungen, die fragwürdig sind. So, ich will ja auch das VR, weil ich bin halt Fan davon. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ich würde mich schon freuen, dass da mehr kommt, dass da Konkurrenz entsteht. Aber ich muss sagen, da macht Meta, obwohl die jetzt auch mit ihrem Facebook-Zwang eine scheiß Entscheidung getroffen haben. Aber Meta ist da halt wieder.
Ja, Moment.
Vor allen Dingen viele Spiele auf der PlayStation VR 2 gibt es schon lange bei Meta.
Eigentlich alle, bis auf eben die 3 von euch genannten. Resi 8, Call of the Mountain und Gran Turismo 7.
Ja.
Also der Rest ist auf Meta erhältlich. Aber ich muss widersprechen, ganz kurz, der Facebook-Zwang ist ja schon ewig nicht mehr. Also du brauchst Facebook nicht mehr bei Meta, nein.
Ja. Oh, dann ist es ja für mich dann
schon lange nicht mehr.
Sorry, also. Sorry, dann muss ich aber sagen, dann warum soll ich. Also ich mag die Sony PlayStation und PSVR 2, aber die Meta mit ihrem autarken System ohne Kabel. Und den ganzen, die haben ja Ready at Dawn zum Beispiel komplett abgeworben.
Ja.
So, die haben ja, das sind die Leute, die The Order 1886 ne, gemacht haben. Die haben die jetzt aufgekauft und die machen nur noch VR-Spiele. So, und das sind halt fähige Leute, weil Lone Echoes war mega so, weißt du? Das ist also schwierig, ja, also, schwieriges Thema.
Ich glaube, ja, es ist einfach was wir ganz am Anfang gesagt haben. Sony muss jetzt einfach mal, und es wird wirklich, wirklich Zeit, ihre Software präsentieren für dieses Jahr. Bis auf Spider-Man wissen wir einfach immer noch nichts.
Gar nichts.
Ne? Und um dann mal elegant zum Thema, zu einem weiteren Thema zu leiten. Ne? Denn normalerweise würden wir sowas ja auf der E3 erfahren, spätestens was passiert. Aber, haben wir ja vielleicht letzte Woche der ein oder andere mitbekommen, die E3 dieses Jahr wurde gecancelt. Was sagt ihr denn dazu?
Jetzt bräuchten wir so einen Song, Soundeffekt. Song von früher so.
Oh, ja, ja,
ja, ja, ja, klar.
Ja, es war ja absehbar, oder? Ich meine,
nee.
Hat es euch irgendwie gewundert?
Nee, ja, also gewundert, weiß ich ja nicht so, aber absehbar. Ich finde, die E3 ist immer schon noch eine Institution und gerade so der Flächenbetrieb mit den einzelnen Publishern, ich glaube, das war für viele schon hinter den Kulissen sehr wichtig, dass das diese Pressekonferenzen sich eher ablagern und jeder sein eigenes Ding macht, das hatte ich mir schon gedacht, aber dass das irgendwie schon noch alles irgendwie in und um die E3 firmiert, das hatte ich schon mir irgendwie gehofft, aber jetzt wird das ja alles random über das Jahr einfach rausgekullert, ne? Jetzt irgendwie letzte Woche 10 Minuten Breath of the Wild Gameplay wurde einfach mal so rausgeballert, ne? Da können wir nachher auch nochmal drüber reden. Und jeder macht so sein eigenes Ding irgendwie. Natürlich haben wir das Summer Game Fest noch von Jeff Keighley, was zu der Zeit auch passieren wird, aber man muss auch ganz klar sagen, ey, Jeff Keighley hat die E3 gekillt.
Ja,
ich glaube, sie hat sich selbst ein bisschen gekillt, muss man sagen.
Ja, aber er hat's geklaut. Es hätte auch die E3 sein können. Die hätten noch das Summerfest organisieren können, eine eigene Digitalveranstaltung machen können mit Jeff Keighley als Moderator.
Sorry, will ich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Ja, aber er ist doch da eingesprungen, hat das dann gemacht, weil die es nicht gemacht haben. Ne? Sie haben sich doch, ja, also sie haben sich selbst gekillt, wollte ich mal sagen, ja, ja.
Es ist halt so, ich habe ja schon hier und da mal gelesen, dass da Leute jetzt natürlich dann auf dieses Summer Game Fest hoffen, aber man muss halt immer bedenken, die E3 ist auch deswegen so wichtig, weil die Großen da waren und die geilsten Sachen angekündigt haben, aber die Großen machen jetzt ihr eigenes Süppchen oder kochen ihr eigenes Süppchen und Geoff Keighley kriegt halt nur noch den Rest. So, ja, oder ja. Die noch Bock haben und noch was teilen wollen. Und natürlich ist das super alles. Also Geoff Keighley, ne, Legende, danke. Aber die Alternative fehlt. Und man muss auch dazu sagen, also was auch sehr wichtig war, abseits von dem, was wir mitbekommen haben als Konsumenten, ist natürlich, dass die E3, so eine Messe, dient ja für solche Entwickler. Das ist die Gelegenheit, um sich auszutauschen, um Connections zu schließen, um zu quatschen. Das ist ja auch der Gamescom ja genau das Gleiche. So, das ist ja für die hinter den Kulissen halt auch ganz wichtig. Da werden Meetings abgehalten und so. Wenn sowas einfach nicht mehr gibt, wo gibt's das dann noch? Also, außer jetzt vielleicht wirklich die Gamescom oder die Tokyo Game Show in Japan. Da fliegen alle nach Tokio, um mal zu quatschen oder so. Also, weißt du, auch Indie-Entwickler aus den Staaten oder so, die sich mit, weiß nicht, das ist alles ganz, ganz wichtig. Und irgendwie finde ich, das ist schon traurig, dass so ein, das ist der größte, also man kann jetzt schon davon ausgehen oder man geht davon aus, dass das nicht nur jetzt das eine Mal jetzt sein wird, weil das war jetzt eigentlich das Comeback-Ding, ne, nach Corona, dass es digital und auch gerade vor Ort wieder losgeht. Aber wenn das jetzt schon abgesagt worden ist und die Leute keinen Bock mehr drauf haben, weil die sind ja nach und nach abgesprungen, dann ist das auch für die Zukunft wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass da wieder was kommt, so ein Comeback. Das ist tot, das Ding. Und das ist und super traurig.
Man muss ja auch sagen, einige spekulieren ja auch drauf, dass dieses Aus ja auch seine Schatten vorauswirft auf die Gamescom, ne?
Ja.
Meinst du?
Dafür
habe ich jetzt mehrfach schon gelesen, ja.
Ja, aber dafür ist die Gamescom einfach besuchertechnisch zu groß. Die verdienen damit extrem Kohle mit den Fans, die da sind. Ich glaube nicht, dass das, also E3 war ja jahrelang sowieso nur eine reine Presseveranstaltung. Ich glaube, die.
Ja, stimmt auch.
Deswegen ist das, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Ding. Ich kann's
mir. Ja, aber schaut mal, wer alles bereits 2022 den Gamescom-Auftritt abgesagt hat. Da sind ja auch viele nicht gekommen.
Ja, man muss definitiv den Gedanken verschwenden, also weglegen, dass das jetzt sozusagen die E3 ersetzt, weil die Gamescom immer eine Consumer-Messe war.
Genau.
Und sich auch stark, also du hast recht, letztes Jahr war schon so abzusehen, Sony war nicht dabei, Nintendo war nicht dabei. Und da hat man sich ja schon gefragt, ja, warum soll man denn schon noch auf die Gamescom gehen? Ja, weil Influencer und Treffen und solche Geschichten. Also ich glaube, das ist für viele noch super wichtig. Und ich gehe mal davon aus, dass die Veranstalter in Köln da auch darauf bauen wollen, so in Zukunft. Aber es wäre halt für die Videospielkultur wäre das traurig, weil seien wir doch mal ehrlich, das war eine geile Sache.
Ja,
du wusstest, eine Woche ist nur Games drauf und keiner wusste, was kommt. Jeder hatte Bock zu sehen, was ist das Nächste, und alle sitzen zur gleichen Zeit da und kriegen die Freudentränen, weil ein neues Spiel angekündigt worden ist, was man schon lange nicht mehr gesehen hat und sowas. Das werden wir alles nicht mehr haben, also zumindest nicht mehr in der Form. Finde ich. Also
ich hab die Pressekonferenzen total abgefeiert.
Damals, ja, jeder.
Aufgeblieben, gestreamt, live und so. Das war schon geil.
Ja, das war wie so ein bisschen Klassentreffen-Gefühl. Also Klassentreffen so im Sinne von, man hat sich zusammengerauft. So. Man hat sich irgendwie getroffen, weiß nicht, in Skype damals und solche Sachen. Das werde ich niemals vergessen. Das waren tolle Momente. Und ich finde ja, wie gesagt, Directs können auch geil sein. Es ist ja nicht so, dass die jetzt, dass es weg ist.
Nein,
komplett
aber
von der Welt.
Es ist schon geiler, wenn da ein Publikum mitsitzt und das dann auch, oh, und ah.
Ja,
und
eben.
Natürlich, genau.
Na, das war schon immer extrem geil. Ja, breathtaking, weißt du? Und
ja, genau. Und du siehst jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine Direct hast und oder eine State of Play und du denkst dir, geil, was könnte da kommen? Und dann kommt da nur Murks, weil irgendwie haben sich die geilen Sachen immer gebundelt und aufgestaut für die E3, für diese eine Woche.
Ja,
und jetzt ist es so entzerrt und du hast halt viel Füllermaterial und so.
Ja.
Und ja, könnte ich ein ganzes Video drüber machen. Das finde ich total traurig, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich hoffe trotzdem, dass das alles wieder zentriert um einen gewissen Bereich trotzdem kommt, dass es schöne viele State of Plays und Directs und Pressekonferenzen gibt, dass wir viel alles streamen können und dass wir uns trotzdem toll irgendwie da die Sommerwoche da, die da ist, dass wir die verbringen können mit schönen, geilen Releases, dass das trotzdem irgendwie dann passiert und natürlich mit dem Summer Game Fest. Wir werden auf jeden Fall alles streamen, ne?
Und die Video Game Awards, die haben wir ja auch noch.
Ja, das ist ja das Ende des Jahres. Das ist ja hingegen wieder sehr cool und was ganz anderes, ne? Da kommen ja mittlerweile auch dicke Überraschungen, muss man ganz ehrlich
ja,
sagen.
Ja, richtig,
darum ja. Dicke Ankündigungen, ne?
Mhm.
Aber
also
ja.
Ja, ich glaube, die Leute werden schon, also ich habe auch hier und da immer wieder ganz lange schon über viele Jahre auch Leute meckern hören, weil natürlich auch viel PR-Gelaber am Start war, habe ich in Kauf genommen. Wenn da auch bei EA, weiß nicht, gefühlt 10 Minuten lang über Madden und FIFA geredet worden ist.
Ja, aber
okay, so, aber die Show, weißt du, so, auch die Musik zwischendurch, da kommen irgendwelche Stars auf die Bühne. Ich fand's immer geil.
Ich fand's immer richtig geil, so, keine Ahnung, 2008 oder so, in den Zeitaltern, wo dann die ganzen Großen noch mit ihren Verkaufszahlen da erstmal minutenlang rumgeprahlt haben. Jeder hat
Marktanteile und so.
Ja, genau. Und jeder hat das irgendwie für sich so präsentiert, dass es für sich irgendwie passt. Die einen haben dann den Teil weggelassen und so.
Ja, ja.
My body is ready.
Ja, das war schon auch trotzdem irgendwie cool.
Ey, was ist euer persönlicher Lieblings-E3-Moment?
Ganz klar die Ankündigung von Zelda Twilight Princess.
Ah ja, wo Miyamoto mit Schwert und Schild rauskommt, ne?
Ja, aber wo die Zuschauer am Anfang halt einfach super ausgerastet sind. Also ich habe noch nie so eine emotionale Reaction gesehen als eben bei dem Spiel. Das war Wahnsinn.
Ich glaube, die habe ich aber nicht live gesehen damals, deswegen ist es nicht so.
Ich auch nicht live.
Nee, das kann ich mich.
Aber trotzdem ist egal.
Ja, der ist mega, das ist mega. Genau, das ist E3 pur irgendwie, ne? Es gibt ja so viele coole Momente irgendwie. Zum Beispiel, ich fand den Kratos Reveal geil bei der Sony 2016er Präsentation, wo Corey Barlog da gezockt hat und dann kommt der Kratos ins Bild und er ist auf einmal alt und so, ne? Was gab's denn noch cool? Also die alte Microsoft-Sachen waren auch mega geil, wo sie dann auf einmal ein Final Fantasy oder ein GTA 4 präsentiert haben, die halt damals vorher immer Sony-exklusiv waren, ne? Und wo man auf einmal gemerkt hat, oh scheiße, jetzt ist hier richtig, ey, jetzt geht's hier rund. Das war schon ziemlich hammergeil. War da nicht, hatte nicht Peter Moore, wie hieß er noch, sich da irgendwas auf den Arm tätowiert und so?
Das Halo 2 Logo. Ja,
den Release-Date oder sowas, ne?
Genau, mit dem Release-Date.
Ja,
genau.
Mega, ey.
Den kenne ich auch noch. Ja, also für mich ist das die Sony-Konferenz 2015.
Mit
The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake und Shenmue 3.
Ja, das war auch mega, ey.
Das war einfach Killer. Shenmue 3, als ich das ich weiß gar nicht mehr, wohin mit mir.
Ja. Oder was ich auch extrem geil fand, auch wenn es sich im Nachhinein als Fake rausgestellt hat, das heißt Fake, aber es gab ein Downgrade, 2012 Watch Dogs von Ubisoft.
Ja, das war auch
geil. Das war auch so geil. Next-Gen-ig damals, wo wir gümpelten auf unserer PS3 rum und so, auf der Wii, und dann kommt der Ubisoft mit einem Spiel, Spiel, wo man dachte, alter Schwede, das sah natürlich nicht so aus, wie es dann später, ne? Also später.
Ist ja egal.
Aber egal, wir sind in der Future. Ja, ja, das war richtig krass, ey. Das war richtig geil.
Das war schon schön.
Ja, ja. Aber auf der anderen Seite gab es ja auch so einige Floppen-Momente auf der E3, ne? Wo zum Beispiel Miyamoto ja so Schwierigkeiten hatte mit der Steuerung über der Situation von Zelda Skyward Sword, wo der da rumgeeiert hat und ja, die das auf irgendwelche Wi-Fi-Signale geschoben haben und alles. Ja.
Das war oder witzig. Die Kinectimals, also dieses Kinect, wo die Kinder da so, oder generell die gesamte Kinect-Präsentation, wo die das war auch immer ganz fresh.
Die Xbox One-Präsentation war auch
richtig
schlecht.
Aber das war damals auch eine eigene. Das war nicht E3, die war davor noch, die Xbox.
Nee, die war doch, das war doch die E3.
Nee, die, auf der E3 gab es nur Games. Die TV, Madoc.
War das nicht E3?
Nee, das war eine Special. Das war die
ja, das war eine Special, ja, stimmt. Das war eine Special.
Was auch cool.
Und auf der E3 wollten sie dann die Spiele zeigen. Ja. Das war ja der Skandal damit. Genau. Also ich weiß nicht, ich fand auch immer, ich mag auch die Ubisoft-Konferenzen immer, weil die machen richtig Party. So Just Dance, also die voll im Spiel Nerf Gun und so, wie so ein Startup-Unternehmen-Büro. So.
Was ich, eine meiner Lieblingsstories finde ich auch, ist, wo sie Uncharted 4 gezeigt haben und wo Nathan Drake aus dem Glockenturm rausgehen soll, das Level, und die Figur sich einfach nicht bewegt. Weißt du, und der macht das Gameplay, spielt es live und es passiert einfach nichts. Und dann haben sie das später aufgegriffen und dann eine Trophäe im Spiel draus gemacht, die Stage Frightening heißt, wenn du da einfach 10 Minuten oder so stehst am Glockenturm.
Ach so, cool.
Das ist,
Also ich muss sagen, ich warte immer noch auf den einen Moment oder einen Abend, wo ich so geil ein Ubisoft Multiplayer-Spiel spiele, wie sie es immer spielen, weißt du, so, wie sie sich immer absprechen, so, und alles ist total mega, wie so ein
Du links, ich rechts! So.
Ja. Stimmt. Auf drei, zwei, ja, also nie passiert.
Ja.
Nie so.
3, 2, 1, was, wo bist du? Ich bin auf Klo, ich bin auf K.
Ja, eben, so ist es normalerweise.
So ist es normalerweise. Ey, da kannst du nicht wieder einen guten Short draus machen, ey.
Ja, hab ich schon wieder im Kopf, ja.
Super.
Ja, das war schon das Schöne.
Sony damals, that's how you share a game. Und dann
zeigen
einfach das Spiel auch weitergibt.
Richtig. Das war einfach Killer.
Giant Killer Crab, oder wie das da war, mit diesen...
Rage Racer.
Ja, oder 9 Billion Enemies, kennt ihr das eigentlich? Das ist auch so cool.
War das der Konami-Typ?
Genau, 9 Billion und dann keine Reaktion. Es ist einfach großartig.
Sehr gut, ey, sehr gut. Was ich auch liebe, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, mir diese GamePro, GameStar Presse Strand Rundführungsvideos anzugucken. Weißt du? So im Nachklang, irgendwie so 5 Jahre später. Und dann gehen sie da so zu Games hin und schauen sich die an und dann so, ja, Demon's Souls, ne, sorry, hat uns überhaupt nicht gefallen, was soll das? Und so, weißt du, und im Nachhinein weißt du, okay, da habt ihr leider ein bisschen falsch gelegen und andere Games, die dann total gehypt werden, die nicht mal erschienen sind und so. Es ist schon irgendwie geile Videospielkultur. E3 ist super.
Ja. War super.
So, war jetzt super. Tragen wir sie zu Grabe und trinken einen drauf und dann war es das mit der E3.
Ja, das mache ich jetzt auch mal.
Dann lasst uns über Zelda reden. Komm, Zelda-Gameplay. Haut raus.
Ja, Andi kann mal. Du bist ja nicht so der Breath of the Wild-Fan, sage ich mal. Was hat dich das ein bisschen mehr gereizt oder bist du eher abgeschreckt?
Nee, überhaupt nicht. Eher abgeschreckt, weil ich einfach so das Gefühl habe, Nintendo baut diese ganzen Mechaniken nur ein, damit noch mehr Personen irgendwelche crazy Videos auf TikTok und Instagram und so weiter hochladen. Und das eigentliche Spiel, die eigentliche Prämisse, sei es jetzt die Story oder das Kerngameplay oder so, oder die Zelda-Essenz, wenn ihr es so nennen wollt, einfach immer weiter in den Hintergrund rückt. Ich weiß nicht, also ich bin auch kein großer Fan von diesen Spielen, die auf diese immense kreative Freiheit bauen. Sowas wie
also Banjo-Kazooie
in Nuts and Bowls, genau. Ne, da geht's ja hin. Für mich hat das immer weniger mit Zelda zu tun, obwohl ich die Dinge und den Ideenreichtum, den Nintendo da reingepackt hat, natürlich sehr schätze, aber viel mit Zelda zu tun hat, das für mich nicht mehr.
Das ist übrigens ein Argument, das höre ich sehr, sehr häufig und ich habe da irgendwo letztens ein Gegenargument gelesen, den fand ich eigentlich sehr, sehr treffend. Und zwar, wenn man nur, stellt euch mal vor, ein Zelda Ocarina, nein, nicht Zelda Ocarina of Time, das wäre ein schlechtes Beispiel, nehmen wir jetzt ein Resident Evil 1 wäre rausgekommen Und es wäre jetzt quasi der Hit geworden, der ja geworden ist. Und Resident Evil 2 wäre ein ganz anderes Spiel gewesen. Hätten alle Leute gesagt, das ist für mich nicht mehr Resident Evil. So, warum kann man eigentlich nicht ein Spiel wie Breath of the Wild nicht einfach fortführen und anstatt zu meckern, dass das eben jetzt nicht mehr so ist wie früher, einfach sagen, die Spiele haben sich halt eben jetzt weiterentwickelt. Da gibt's jetzt ein paar Spiele, die so sind wie Breath of the Wild. Und dann gibt's wieder vielleicht mal ein normales Zelda. Das ist wie bei Resident Evil halt eben auch. Resident Evil 4 kam dann mit 5 und 6. Das war dann halt wie Ding. Also das entwickelt, es evoluiert ja immer wieder. Das heißt ja nicht, dass es wäre doch komisch, wenn es nur immer nur einen Teil geben würde von einer Serie. Oder würdet ihr es vermissen, oder nicht vermissen, dass Resident Evil 2 oder 3 gekommen ist oder Code Veronica, so als Beispiel. Verstehe, was ich meine überhaupt.
Naja, es geht so.
Ja, ich finde das eigentlich nicht so. Ich finde, wieso ist das immer jetzt so ein Problem, dass jetzt Breath of the Wild quasi einen Nachfolger bekommt, der so ist wie Breath of the Wild? Verstehe ich nicht.
Weil bisher immer alle Mainline-Zeldas halt sehr anders waren als die Vorgänger.
Echt? Also mit Majora's Mask? Okay,
ja, das war ein bisschen. Ja, aber das war halt doch.
Das war ja doch ganz anders.
Ja, von der Struktur. Ja, okay,
Zelda ist ein schwieriges Beispiel, weil ja wirklich jedes Spiel irgendwie für sich steht.
Ja, kann man schon sagen. Das hat's ja ausgemacht.
Aber wir wissen ja noch nicht, kann es ja sein, dass Tears of the Kingdom ja genauso für sich steht. Ja,
also, aber jetzt mal ehrlich, für mich sah das zumindest, gut, das sind jetzt 10 Minuten, ne? Ich kann nicht über das komplette Spiel in 10 Minuten Gameplay urteilen. Das, ne, können wir alle nicht. Aber rein von dem, was ich gesehen habe, auch von der Technik, wie es läuft und alles drumherum, das wirkte auf mich wie so ein Content-DLC, den Nintendo da verkaufen will. So, ich hoffe, ich irre mich und das Ding ist eine mega geile Story und alles geil, aber es wirkt auf mich eher so wie so ein, ja, wir machen mehr, weil das hat sich einfach millionenfach verkauft und das wollen wir wiederholen. Punkt, Ende.
Das also, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die da so ein bisschen auf den Erfolg schielen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Andi hat nicht ganz Unrecht. Also so diese kleinen Erweiterungen, also das ist diese Sache mit dem Streamen oder dass es absichtlich viral gehen soll, das hat man sicherlich schon irgendwie mit einkalkuliert, ne? Und ich kann auch einfach nicht leugnen, dass das Spiel schon sehr nah nach seinem Vorgänger aussieht. Das hatte man in der Art auch nicht, außer bei Majora's Mask, ne? Dafür war aber der Ton in Majora's Mask düsterer. Und die Struktur war halt so total anders, ne?
Und das war, eingrätschen, das Problem, weil das Majora's Mask damals die gleiche Engine hatte wie Ocarina of Time, war einfach nur das, weil Eiji Aonuma damals die Aufgabe bekommen hat, Majora's Mask in 9 Monaten zu entwickeln.
Na gut, jetzt
Zelda Tears of the Kingdom ist natürlich jetzt seit wann in der Entwicklung? Ich schätze mal seit 2017.
Naja, 6 Jahre ist das schon her, seit dem längsten. Ja. Ja, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, selten hatten sie so viel Erfolg mit einem Zelda-Teil. Ich glaube, Breath of the Wild ist es der bestverkaufte Teil, den sie.
Ja, mit Abstand.
Ja, denn ist ja, na, und du sagst ja auch, Nintendo ist einfach nicht mehr Nintendo, sondern auch ein bisschen, jetzt schielen sie schon auf Wirtschaftlichkeit. Ne, und dann ist es eigentlich sehr leicht zu sehen, dass sie dann sagen, okay, wir geben den Leuten das, was sie wollen, was offensichtlich mehr vom Gleichen ist. Und wenn die Leute dann doch noch den Oldschool-Kram haben wollen, hey, Ocarina of Time Remake 2024 ist sicherlich auch schon in Vorbereitung. Oder keine Ahnung, irgendein anderes Remake, was sie uns wieder aufpoliert verkaufen können, wie sie es in den letzten Jahren macht. Da müssen wir ja auch von ausgehen. Es gibt ja immer Zelda immer in zwei Varianten, ne? Immer den Hauptteil und dann gibt's ja immer, früher gab's immer einen Handheld-Ableger, mittlerweile sind es irgendwie Remakes oder Spin-offs und vielleicht werden wir denn, wenn du willst ja eher diese alte Zelda-Struktur haben, die siehst du dann vielleicht eher wieder in 1-2 Jahren mit einem Ableger-Remake oder so.
Und also ich fände es auch richtig geil, wenn es so eine Parallelexistenz geben würde, weil natürlich würde ich mir auch ein Oldschool-Zelda wünschen, weil ich liebe die Serie total und fände ich jetzt richtig Hammer. Aber ich fände es jetzt auch schade, wenn es jetzt nach Breath of the Wild eben kein Breath of the Wild mehr geben würde. So, und dass es das einzige Spiel ist. Und die Möglichkeit, das, was man jetzt gemacht hat, und das ist halt das, was ich persönlich so geil finde an dem Gameplay, dass man, wenn ich es jetzt vergleiche, ich nehme jetzt mal ein Horizon. Wir haben jetzt gerade über Horizon gesprochen. Und du hast jetzt quasi da das Sequel. Was ist da die Neuerung? Da gab es ein paar Sachen wie einen Paraglider. Aber dann hört es schon fast auf. Dann hast du eine größere Welt, du hast größer, bigger, better, louder, so ein bisschen. Mhm. Bei Tears of the Kingdom habe ich das Gefühl, die haben nicht gesagt, wir machen alles größer und bigger und better, sondern wir machen einfach, wir nehmen Gameplay-Dinge, die wir quasi einfach, um das Spiel ein bisschen umzugestalten. So, du hast Breath of the Wild, aber mit neuen Möglichkeiten.
Ja.
Keiner sagt, dass ich jetzt hier ständig jetzt da irgendwelche Flosse bauen muss. Ich kann mir vorstellen, es ist eine Funktion im Spiel. Aber einfach das Spiel noch mal auf neue Arten und Weisen zu erleben, finde ich, ist nicht verkehrt. Also es ist halt richtig geil eigentlich. Also ich kann das ehrlich gesagt, ich freue mich drauf.
Freuen tun wir uns sicherlich alle drauf, ne? Aber ich muss mal gucken. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich den Trailer gesehen habe, so die ersten paar Minuten, dachte ich, da hat sich ja gar nichts verändert. Das sieht ja wirklich original aus wie Breath of the Wild. Da war ich schon so ein bisschen. Hast du
das jetzt anders erwartet?
Nee, also auch das nicht. Trotzdem war ich irgendwie enttäuscht. Aber dann sah ich diese ganzen Gameplay-Mechaniken und dachte mir, okay, das ist schon cool. Okay, das ist auch cool. Und das, Beispiel, das will ich machen. Und das macht Spaß.
Ja, weißt genau. Du? Ja, zum Beispiel genau. Das mit dem Waffenzerbrechen zum Beispiel. Ich habe mich auch immer angekotzt und so. Ich kann das irgendwo verstehen. Ich bin so ein Mittelding. Aber dann zu sagen, okay, dann machst du einfach, dann kombinierst du Dinge in der Welt. Und dann guckst du mal, was daraus passiert. Mhm. Vielleicht können die dann länger halten oder sind dann. Hast ja gesehen, wie lang dein Schlag dann plötzlich war. Und denkst dir, wie genial. Also auf solche Sachen will ich kommen. Ich weiß, was die Befürchtung ist. Und ich glaube, da hat Andi jetzt auch nicht ganz Unrecht, dass Nintendo wirklich diesen Social Media so, hey, guck mal, wie weit sich Link jetzt durch den Himmel katapultieren kann, sodass das passieren wird. Aber im Kern glaubt ihr wirklich, dass es Nintendo nicht auch noch ein Stückchen darum geht, einfach ein spaßiges Open-World-Spiel zu machen? Also sind die jetzt schon so dermaßen verdorben? Ich weiß nicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass die einfach auch geile Ideen haben, zum Beispiel durch die Decke.
Ja, da wollte ich noch drauf angehen. Also ne, die Ideen sind echt geiles cool, aber manche Sachen dachte ich mir so auch, okay, das ist ein bisschen too much und es wirkt jetzt ein bisschen, weißt du, so geh in eine Höhle rein und schupp, gehst du auf den Gipfel des Berges, teleportierst du dich irgendwie. Das dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen too much. Irgendwie passt das nicht so ganz irgendwie zu den Fähigkeiten. Das fand ich ein bisschen drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Da fand ich dann schon cooler, sich selbst einen Floß zu bauen mit drei Ventilatoren und rüber zu fliegen. Das passte irgendwie mehr zu Link, als jetzt sich durch einen Berg zu zaubern. Aber hey, ich gehe da total offen ran. Ich denke, das wird ein großartiges Spiel. Ich bin sehr gespannt, was das für eine Reise wird und mal gucken, ob es die Magie des Vorgängers erreichen wird.
Das glaube ich nicht, ja. Das zum Beispiel. Weil das ist einfach die Erfrischung, also das Erfrischende ist das, was Zelda immer so aufrechterhalten hat. Und das hast du jetzt, glaube ich, da eher weniger, sag ich mal. Sieht ja, wie du schon sagst, sieht ja wirklich sehr ähnlich aus. Und die Welt ist sogar die gleiche. Also irgendwo wird man, und die Steuerung wird gleich sein. Also du wirst dich schon sehr schnell einfinden und sagen, es ist more of the same. Aber es wird trotzdem ein gutes Spiel. So,
das ja, kann das auf jeden Fall. Ja, ja. Das, ein gutes Spiel wird es sicherlich. Ja. Andi, was sagst du?
Ja, ich werde es mir anschauen. Da gehe ich auch fest von aus. Und dann würde ich mal so unvoreingenommen, wie ich nur kann, mal ins Spiel gucken. Und wenn es mich überrascht, hey, umso geiler. Und dann bin ich auch dabei. Und wenn es mich nicht überrascht, dann gibt es viele andere Spiele, die meine Zeit nehmen können.
Wisst ihr, was ich auch voll krass finde eigentlich? Ist auch eine coole, schöne, positive Neuigkeit. Das Dead Space Remake hat sich für einen Horrortitel richtig ordentlich verkauft.
War ja?
Im Januar Bestselling Game, Platz 2, im Februar Platz 3. Hat sich quasi jetzt über Monate eigentlich quasi in den Top 3 gehalten. Das ist jetzt für so ein Horrorspiel und das ist jetzt auch kein zimperliches Horrorspiel. Das ist kein Resident Evil, so was jetzt so fast schon Mainstream ist. Das ist schon sehr, sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass EA höchstwahrscheinlich auch nachziehen wird mit dem zweiten. Aber jetzt mal die Frage, welches EA-Spiel hätte denn vielleicht eurer Meinung nach nochmal so ein Remake im Stile von so einem Dead Space Remake verdient?
Army of Two.
Oh. Army of Two.
Fand ich damals geil, ja. Ich habe die ersten beiden Teile habe ich mit einem Kumpel damals gespielt und wir haben die super gemocht, total gefeiert. Der dritte, den kannst du vergessen, aber die ersten beiden waren richtig gut.
Oh, der dritte, den habe ich schon voll verdrängt, ehrlich gesagt. Den ersten fand ich auch noch cool, den zweiten habe ich nie mehr gespielt. Ich überlege gerade, ich habe die Frage gestellt, aber ich habe selber noch gar keine Antwort mehr überlegt, ehrlich gesagt.
Also ein Remake eines alten EA-Titels, was ist immer so schön, wenn man nicht EA jetzt vor sich hat, ne?
Oh, ich hätte sogar noch was Cooles, glaube ich.
Mirror's Edge wahrscheinlich, ja.
Nee, das wäre mir ein bisschen, nee, das jetzt nicht. Aber Alice Madness Returns.
Ja, da könnte man atmosphärisch extrem viel rausholen.
Eben, aber auch so, dass man...
Aber auch das spielt sich eigentlich auch in seiner Originalversion immer noch recht geil, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, das stimmt, das spielt wirklich noch gut. Ja gut, da muss ich noch ein bisschen weiter gucken.
FIFA 17, nein.
Ja, genau. Das beste FIFA aller Zeiten wahrscheinlich. Ja.
Das ist also... Ich meine, vieles, da muss man schon echt so an die Anfang der 2000er denken, so, ne, wo man wirklich sagt so.
Ja, weil die haben halt viel so, Multiplayer-Kram gemacht die letzten Jahre, ne?
Ja, ja.
Ja, Mass Effect wäre ja noch von denen.
Aber ja, aber auch das ist nett, das kann man immer noch ganz geil spielen. Dead Space hast du gesagt.
Erinnert ihr euch noch an Aggressive Inline?
Ja, aber das
gehört habe ich da schon mal.
Okay, fand ich nicht so hammer, muss ich sagen. Damals. Nee. Ach, ich gehe jetzt gerade so ein bisschen durch die
Liste
und finde jetzt eigentlich alle gar nicht so. Crysis hatte man ja schon. Also da braucht man jetzt, das spielt sich auch immer noch super. Ja. Ja, ich bleib bei Alice Madness Returns. Dantes Inferno.
Ja, aber das spielt sich auch noch geil. Super. Ja, eben. Das spielt sich auch noch gut.
Nee. Da muss ich auch so sagen, ich habe letztens ja Solstice ja gezockt und ich bleib dabei, die Peitsche ist die beste Waffenart, die es gibt auf der Welt.
Die Peitsche?
Peitschen sind geil. So also Peitschen wie bei God of War oder bei Castlevania und so, finde ich einfach, ich finde es so geil, wenn du mit einer Peitsche durch die ganzen Gegner mähst, so weißt du, das finde ich einfach so cool. Und dann so auf den Boden klatscht, so pff,
und dann kombinier das mit einem Schwert und du hast das Peitschenschwert wie Ivy bei Soul Calibur.
Ja, das wäre auch cool. Aber dann kommt nicht bald irgendwann mal jetzt ein Indiana Jones Spiel von einem Entwickler, der sehr bekannt ist?
Aber
von wem war das nochmal?
War das nicht
IO Interactive, ne?
Ja, IO, nee, die machen James Bond, IO Interactive. Das ist, glaube ich, Bethesda.
Ah, Bethesda.
Bethesda macht das nicht Tango, macht das nicht Machine Gun Games, die Wolfenstein-Leute?
Ja, ich glaube wohl.
Ja, richtig, genau.
Hm. Boah, wie geil. Wie geil eigentlich. Wie
eben, darüber reden genau, wir. Genau, da gibt es ja auch ganz viele Sachen, so Wolverine, das ist ja auch schon so, wird gerne mal sehen, wie es ausschaut.
Aber auch IO Interactive James Bond Game. Wie geil ist das denn auch bitte? Ne, die ganzen, also das Hitman Gameplay im James Bond Franchise.
Ja, ne? Eigentlich muss das passen, ja.
Ja, das ich hoffe nur, dass das kein Stealth-Spiel wird.
Hä, natürlich wird da ein bisschen Stealth mit bei sein schon.
Ein bisschen ist ja, aber gut, aber nicht James alles
Bond auf Stealth. James Bond ist ja auch viel Krachbumm, ne? Also
ja, eben.
Nicht immer, aber so ein bisschen so ein bisschen eine Mischung. Spionage, aber auch mal Stealth und auch mal reinschleichen, so gerne, habe ich Bock drauf. Aber nur Hitman hätte ich es auch keinen Bock.
Nee, aber auch, muss auch schön Story sein. Kann man auch noch mal schön so, finde ich, mit einbauen mit James Bond und so. Das kann man so, ne? Bisschen charmante Dialoge und so. Ich glaube, da kann man ein richtig geiles Videospiel draus machen.
Ich hoffe nur, dass das Erfolg haben wird, weil Bond war ja abgesehen von GoldenEye nie richtig erfolgreich. Ne? Es waren immer so vielleicht Double-A-Produktionen, die annähernd ihre Ziel drin hatten und ihre Fanbase hatten, aber es war ja nie so der Riesenhit.
Ja, aber das letzte James-Bond-Spiel war 2013,
2012.
2012.
War Reloaded,
ne? Ja, die Industrie...
Nee. Nee? Nee? Legends war das letzte, was ja auch Eurocom gekillt hat, die Entwickler der ganzen James-Bond-Spiele.
Aber die Industrie ist in den letzten 10 Jahren so krass gewachsen und hat sich so verändert. Ich glaube, James Bond hat eine Chance verdient und ich glaube, es wäre auch erfolgreich.
Ja, ich glaube, aber man kann nicht mehr so einfach jetzt auf eine, weiß ich, James Bond Lizenz durch Filme oder so hoffen, weil jetzt gerade ein Film kommt. So, der Zug ist abgefahren. Man muss dann, wenn du die Lizenz hast, musst du ein wirkliches, eigenständiges, kreatives Spiel in dem Universum machen. So, sonst hast du keine Chance, glaube ich, oder?
Und da gibt's ja gute Beispiele, ne? Es gibt ja Nightfire, was hervorragend war. Es fand gibt cool, alles oder nichts, was richtig geil war, mit Heidi Klum damals noch sogar. Bloodstone fand ich auch hervorragend, was ja auch leider gefloppt war und dementsprechend ein offenes Ende hat und keine Nachfolge bekommen hat und alles. Also da gibt es schon ein paar gute Beispiele.
Ich habe letztens wieder gehört.
Also gute Snacks, sagen wir mal so.
Ja, genau.
Ja, letztens wieder gehört, Liebesgrüße aus Moskau soll wohl recht geil gewesen
sein. Der war auch gut. Ja, aber es ist eine Filmadaption, ne?
Ja.
Das war da haben die aber, glaube ich, nur so, hat aber keine zusammenhängende Story, oder? Da spielst du nur so einzelne Szenen nach.
Nee, das ist schon, soweit ich weiß, auch dem Film nach.
Ja, auf jeden Fall, die James Bond Lizenz, eigentlich ist das ein No-Brainer, ne, wenn du bedenkst, was du damit machen kannst mit Q und so, der, mit dem du halt upgraden kannst, aber irgendwie so richtig hat das noch keiner umgesetzt, so, oder zumindest wie man es könnte, sag ich mal.
Hm.
Naja, aber cool für Dead Space Remake. Dann, was ich noch so, ich habe noch zwei Sachen, da können wir mal drüber sprechen, was wir so momentan spielen. Ich hätte noch das, ja, Sony kriegt's heute, ne? Das The Last of Us Part 1 PC Port Disaster.
Ich schließe mich da komplett Greg Miller an. Selber schuld.
Ja, das, was ist, also was ich jetzt da so ein bisschen, also ich kann nicht sitzen und über Forspoken meckern, die ein Embargo, oder wo Square ein Embargo sehr, ich glaube, erst zum Release fallen hat lassen und bei Sony da nichts sagen. Was ich halt ganz komisch finde, ist, dass es auf Metacritic ganz, ganz wenige Reviews gibt zu dem Spiel. Also scheinbar hat das Sony gar keine Copies rausgegeben, was auch irgendwie nicht okay ist, muss man sagen. Vielleicht wussten die ja schon, dass das scheiße ist.
Ich denke,
also scheiße portiert ist.
Das weiß jeder dann, ja. Wie gesagt, also ist natürlich eine Frechheit für alle Käufer und so, ne? Ich habe halt nur eigentlich nur leider wenig Mitleid mit PC-Spielern, von daher ist mir das relativ Wumpe.
Ach so, weil du sagst, die sollen sich gefälligst eine PS5 kaufen oder was?
Nee, was heißt generell? Die sollen sich generell eine Konsole kaufen.
Ach so.
Was zocken die auch am PC, Mann? Das ist ein Nutztier.
Ja, aber auf jeden Fall, ja, schon irgendwie schade. Aber ich persönlich kann mich beömmeln über die ganzen Clips. Also gibt es den Breakdance-Clip, wo ständig Ellie irgendwie voll in der Gegend rum dancen. So, das ist schon ganz witzig irgendwie. Aber ja, auf der anderen Seite, nee, ja, das...
Unwürdig auf jeden Fall. Unwürdig für so ein
unwürdig
Spiel.
Unwürdig, ja. Und auch für die reine weiße Weste von Naughty Dog auch. Jetzt gerade auch mit der Critic Score, der gelb ist, was auch nicht oft passiert, gar nicht passiert ist.
Der Port, wenn ich das gehört habe, ist aber von dem Studio, was Arkham Knight schon damals für den PC portiert hat. Also es war klar, dass sowas passiert.
Da muss man auch nochmal sagen, also nochmal selber schuld. Also,
ja, selber schuld.
Das muss unbedingt sein.
Ey. Wie gesagt, ich habe meine Meinung da schon gesagt, ich hätte das von vornherein nicht gemacht. Ich hätte keine PC-Ports gemacht. Es schadet der Marke, sieht man ja offensichtlich teilweise. Also kann der Marke schaden. Es bringt nur kurzfristig ein paar Verkäufe, aber... Ich weiß nicht, kann es genauso gut lieber ein paar mehr Konsolen verkaufen, anstatt da irgendwie das Geld da reinzustecken. Bin ich ja kein Freund einfach von. Naja, aber egal.
Ja, und das Letzte, so news-technisch, weiß nicht, muss ich jetzt, glaube ich, auch eher den Jansel anzapfen, weil ich weiß, dass du auf jeden Fall das gezockt hast, vielleicht Andi auch. Counter-Strike 2, meine Herren, was ist denn da passiert?
Das habe ich auch bei Twitter gesehen, neuer Teil von Counter-Strike. Ich muss aber auch leider sagen, ich bin sicherlich seit 20 Jahren raus aus Counter-Strike, also habe das früher wirklich geliebt oder so. Und so cool es auch ist, Counter-Strike 2, aber bin ich nicht dabei, das ist einfach nicht mehr meine Spielwiese und aber cool, dass es da irgendwas passiert in der Richtung. Ja.
Ja, also komisch. Oder hast du Andi schon mal eine Counter-Strike Phase gehabt?
Ich habe Counter-Strike damals auf der Xbox Classic mal kurz gespielt, den Board, aber auf PC nie. Hm.
Ja, aber das ist halt, ich habe mich auch erstmal ich dachte mir erstmal so zweiter Teil, also das wirkt so, als ob das schon ganz halt schon zweite,
ja, also,
Teile gibt, aber es ist ja eigentlich nicht so, ne?
Es gab schon andere, also es gibt ja Counter-Strike, Counter-Strike 1.6, Counter-Strike Source, Counter-Strike CS, also Go, das sind ja auch eigentlich alles Teile.
Condition Zero hast du vergessen.
Das ist jetzt nur so ein bisschen anders gebrandet und wahrscheinlich ist es auch nur so wie Overwatch 2, ne, so groß wird da jetzt nicht so viel passieren, aber ich habe mich da gar nicht, ich muss auch gar nicht sagen, ich war da gar nicht so interessiert, habe mich da auch gar nicht so krass eingelesen, habe einfach nur mitbekommen, dass es das ist, wie gesagt, nicht meine Spielwiese.
Oh, habt ihr das eigentlich mit Multiversus mitbekommen? Dem kleinen Hype-Spiel vor einiger Zeit, wo Warner Brothers Charaktere, SpongeBob und Scooby-Doo und so gekämpft haben. Das ist jetzt aus dem Store raus, weil sie die Entwickler gesagt haben, die Beta ist jetzt vorbei, jetzt entwickeln wir weiter und dann kommt das bald irgendwann mal wieder, obwohl sie eigentlich in der Zeit, wo es dann draußen war, niemand hat damit gerechnet, dass das jetzt nur eine Beta ist, mit Battle Pass und Skins, die du kaufen kannst und mit irgendwelchen Seasons und so, die geplant waren und nur plötzlich ist das Ding weg, wahrscheinlich, also ich denke mir eher so, ja, wahrscheinlich, weil es keiner mehr gezockt hat, so, aber die haben es rausgenommen, das Spiel wird jetzt weiterentwickelt und alle fragen sich so, hä?
Ja, ist ein bisschen weird.
Ja, ist komisch, ne?
Ja. Also,
Aber da merkst du auch so, der kurze Hype, der garantiert nix. Der garantiert nichts. Du kannst dich dann davon ausgehen, so, oh mein Gott, jetzt habe ich den nächsten System-Seller. Das geht ganz schnell und dann bist du halt vielleicht nach einem Monat bist du schon wieder komplett unten. So wie bei Fall Guys gefühlt, so wo ich auch denke, so wer spielt
und,
das auch noch?
Und das ist halt auch die Gefahr bei den Live-Service-Games. Ne? Nur weil du einen kleinen Hype hast, heißt es ja nicht, dass du dann auch Geld verdienst. Ne? Wenn die Leute kein Geld ausgeben, dann ist halt, bringt dir dieser Hype auch gar nichts. Du musst die Leute schon langfristig irgendwie an dich drücken. Und es ist wohl nicht so leicht, wie es immer klingt mit diesen Live-Service-Games, ne?
Okay, dann frage ich einfach mal erstmal Andi, was zockst du zurzeit und wie gefällt es dir?
Nur Resident Evil 4 Remake.
Ausschließlich.
Für was anderes habe ich keine Zeit.
Weil das Spiel so geil ist.
Weil ich tatsächlich so wenig Zeit habe und natürlich, weil das Spiel so gut ist, ja. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, wir haben alle eine gewisse Erwartungshaltung gehabt, glaube ich, bei dem Spiel. Und zumindest in meinem Fall hat Capcom diese erfüllt und eigentlich eine Neuinterpretation geschaffen von eben einem unfassbar guten Spiel. Und dementsprechend stehen beide Games, also sowohl das Original aus 2005 als auch das Remake, für mich so ein bisschen eigenständig, weil da schon relativ viel verändert wurde. Es ist vieles gleich geblieben, aber eben genauso viel auch verändert worden. Und daher hat man so ein Gefühl beim Spielen, so kenne ich, aber ist doch irgendwie neu.
Das finde ich am geilsten, wenn sowas gemacht wird. Also wenn das Original für sich stehen kann und das Neue halt quasi auch, finde ich richtig cool.
Ja, das ist das Einzige, was mir halt so ein bisschen auffällt, aber das kann halt einfach nur sein, weil ich das Original auf jeder erdenklichen Plattform inzwischen durchgespielt habe, ist halt, dass für mich dieser Horror oder das oder der Erlebnisfaktor, der Schockfaktor, der Wow-Faktor, der ist bei mir halt ein bisschen niedriger, weil ich halt im Grunde das Spiel ja schon kenne, auch wenn es da diverse neue Szenen gibt. Und zum anderen finde ich weiß nicht warum, aber ich finde die Bosse deutlich leichter als im Original. Und das ist ein bisschen schade.
Oh, okay. Vielleicht auch, weil du vielleicht die schon in- und auswendig kennst? Oder haben die auch ihr Moveset und so verändert oder die Art, wie man sie besiegen muss?
Nicht wirklich, nein.
Okay.
Was ich wissen. Es liegt wahrscheinlich daran, weil ich eben, wie gesagt, das Original halt einfach auswendig kann. Ich kann es teilweise nachsprechen, weil, wie gesagt, auf allen erdenklichen Plattformen, auf dem GameCube, auf der Wii, auf der PS2, auf der PS4 und auf der Quest halt durchgespielt. Da ist es halt natürlich schwierig mit dem Remake, obwohl es, wie gesagt, neue Szenen hat, aber von der Grundstruktur ist es immer noch das gleiche Spiel. Und ich bin jetzt in Kapitel 13 von 16, bin also relativ weit am Ende und ich glaube, da tut sich auch nicht mehr viel im Vergleich zum Original und von daher. Aber hey, total verdient, der Metacritic Score ist verdient, die Verkäufe sind verdient, total, also eigentlich sehr, sehr gut.
Da wollte ich nämlich gerade, was ich nämlich nicht so gut finde, ist, wo du gerade von Metacritic redest, das Spiel wird ja extrem review-bombed auf Metacritic.
Ach ne? Echt? Habe ich nicht mitbekommen. Ja. Echt schon wieder? Warum das denn schon wieder?
Ja, wir hatten ja schon so ein bisschen drüber geredet, privat. Es wurden so einige, ich sag mal, japanische Geflogenheiten der 2000er rausgeschnitten oder modernisiert. Es wurden einige Sprecher, glaube ich, gewechselt oder so. Und das passt einigen Fans in Anführungsstrichen nicht. Dementsprechend steht das hier, ich sehe gerade, für die Xbox mit 4,7. Auf dem PC steht es mit 5,4. Auf der PS4 mit 4,0. Nur auf der PS5 steht es mit 7,0 da. Also ist ja offensichtlich spiegelt das nicht die Reviewer-Meinung wider. Und ich als Kenner des Originals würde jetzt auch sagen, sorry, das ist keine 7 oder keine 5, das Spiel. Auch wenn, das spricht schon dafür, als wenn hier aktiv gegen eine gute Userwertung gearbeitet wird. Das ist ja schon mal wieder albern, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, sorry, aber die sich da aufregen, weil man bei Ashley nicht mehr unter den Rock gucken kann, ja, die kannst du auch nicht so richtig ernst nehmen, finde ich.
Ja. Ja, das ist, also da kann man nichts hinzufügen, das ist einfach nur dumm. Aber ich freue mich auch mega schon auf das Remake. Was ich auch mitbekommen habe, was einigen nicht passt, wo ich irgendwo Verständnis zeigen kann, das hattet ihr, haben wir ja, glaube ich, auch in dem im WhatsApp nochmal drüber gesprochen, die haben ein bisschen den Japano-Craziness-Faktor ein bisschen runtergeschraubt und ein bisschen düsterer gemacht. Ich find's geil, so, weil das war das Einzige, was ich halt an dem Remake oder an Resident Evil 4 nicht so mochte, aber wenn das halt andere genau deswegen feierten, dann ist das natürlich blöd, wenn es im neuen Titel im Remake dann vielleicht etwas anders ist. Aber wie gesagt, da kann also, ja quasi dann trotzdem das Original dann für sich stehen. So, ne?
Ja, ich hatte das ja gesagt, dass sie diese japanischen Crazigkeit rausgenommen haben. Genau das Ach meinte so. Ich eigentlich mit dem Rock unter dem Rock schauen.
Ach so, aber es gibt ja zum Beispiel, also haben sie jetzt nicht zum Beispiel, keine Ahnung, da war ja auch,
doch,
weiß nicht, da sind dann der Merchant oder Settler, ist das so, das ist auch so kleine, oder?
Ja.
Ich weiß nicht,
ja,
das ist so, das ist alles für mich ein bisschen too much, weißt du, so, das ist so, das nimmt so, ich meine, Resident Evil war nie sonderlich ernst zu nehmen oder so, aber das ist schon wirklich einfach nur Quatsch und deswegen, das fand ich nie so geil und deswegen dachte ich, dass das im Remake eventuell etwas umgestaltet worden ist, aber vielleicht dann nicht, keine Ahnung.
Was man, also, falls Andi noch was sagen wollte, du hast es ja
gezockt. Nö, ich will nicht allzu viel spoilern, ja, vielleicht an dieser Stelle, von
okay,
daher.
Okay, was ich aber extrem cool finde, und ich habe das jetzt bei Twitter gesehen, ich weiß nicht, ob man das auch in irgendeinem anderen Spiel oder in irgendeiner Variante des Spiels machen kann, aber wenn man am Anfang im Dorf ist, ne, den Dorfkampf, den legendären Dorfkampf, ne, wenn man da schnell ist im Remake und irgendwie auf den Dach rennt und mit einem Snipergewehr die Glocke abschießt, dann kann man den skippen. Das finde ich voll super.
Ja.
Weil die Glocke dann einfach läutet, was ja das Zeichen ist, für die Leute abzuziehen. Das finde ich cool, dass man so eine Möglichkeit irgendwie eingebaut hat.
Ja, finde ich auch. Aber ich freue mich schon voll drauf. Ich bin auch definitiv bald zurück.
Aber das hast du noch nicht, weil du gerade was spielst?
Octopath Traveler 2.
Und wie gefällt es dir?
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, es ist, ich fand ja schon den ersten eigentlich ganz geil. Das Problem war einfach, dass ich beim ersten nie der Fan davon war, dass du 8 Charaktere so für sich spielst und keiner so eine richtige also es gibt keine richtige Party, keine Interaktion untereinander, kein großes Ganzes, so kein großes Ziel. Und im zweiten Teil muss ich sagen, es ist immer noch so. Also ich hatte da ein bisschen mehr drauf gehofft, weil ich da gehört habe, ja, da haben sie es besser gemacht. Es gibt jetzt zumindest, ich sag mal so Duett-Quests, nenne ich sie mal. Dann werden 2 Mitglieder aus der Party für eine nebensächliche eigene Handlung nochmal zusammengewürfelt. So, die sind dann ganz nett, ist so eine kleine Story dann und ich würde mir so wünschen, dass das eben noch ein bisschen mehr geht, dass die halt eben miteinander kombinieren, weil du wirklich mit allen 8 Leuten rumläufst und dann kommst du in eine Stadt, dann heißt es hier, kannst du ein Kapitel starten von einem Party-Member und dann ist die ganz alleine, weißt du, und dann ja, alles, was passiert, da sind die anderen gar nicht da, die kämpfen halt nur mit. Ja. Aber ich liebe das Kampfsystem, ich finde das visuell absolut brillant, ich mag diesen Pixel-Look, wenn er so mit so Beleuchtung und sowas gemacht wird, das ist richtig, richtig nice und der Soundtrack ist einer der besten in dem JRPG-Genre und ich finde es so schade, ich will das ständig Leuten schicken, weil es gibt es weder auf YouTube noch auf Spotify, Square Enix löscht alles, es ist nur eine ganze große Datei irgendwie auf YouTube gelandet, so, da macht aber keinen Spaß, das zu teilen. Ist ganz traurig, der ist so geil, wirklich. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich begeistert, weil ich mag einfach das Kampfsystem. Also das ist mit den Schwächen und den Brechen der Gegner, der Schilde und so und dann richtig ja, Schaden raushauen. Ich mag das. Ich mag das sehr gerne.
Wie viele Charakter-Stories hast du schon durchgespielt von den 8 jetzt?
Ja, du hast ja immer Kapitel, also Kapitel 1 und dann machst du von jedem Kapitel 1 so und ich bin jetzt bei den meisten in Kapitel 3.
Okay.
Also ich bin jetzt bei 30 Stunden und habe jetzt so ungefähr die Hälfte. Also ich glaube, so 60 Stunden geht das schon, das Ding.
Ja, sicherlich. Ja.
Aber ich mag das auch, also das ist ganz komisch, also ich bin sowieso momentan in so einem ganz anderen Gaming-Himmel, so, ich grinde so ein bisschen, mache ich normalerweise nie, weißt du, aber ich habe irgendwie Bock, es macht Spaß, ich will auch die ganzen, du kannst Berufe lernen, also du kannst, jeder Charakter kann dann quasi so eine Fähigkeit von anderen quasi übernehmen und sowas und das ist einfach, macht mir einfach voll viel Spaß, ich find's richtig nice und bin schwer begeistert.
Cool, das klingt ja auf jeden Fall spaßig, ich hab's auch letztens in der Hand gehabt und gedacht, oh, zockst du das jetzt? Aber ist es dann wieder die Zeit, die dann sagt, ja, nee, vielleicht.
Ja, das geht schon ordentlich rein.
Ja.
Von der Zeit her. Ja, aber wie schaut's bei dir aus? Also wir sollten raten.
Ach, ja, am Anfang gesagt, okay, dann ratet mal. Ich hab was, ich sag mal, okay, ich gebe euch einen Tipp. Ist ein Spiel aus 2022. Ja. Das ist der erste Tipp.
Also vom letzten Jahr?
Ja, vom letzten Jahr. So ein bisschen, jetzt nicht so der größte Titel, eher was ein bisschen untergegangen ist, sage ich mal.
Hab ich das schon gespielt?
Ich glaube nicht.
Oh, Andi?
Ja, schwer ins Blaue zu raten. Welche Plattform denn?
Ich spiele es jetzt gerade auf der PS5. Ich glaube, das gibt es aber auch für andere Konsolen.
Ist das ein Indie-Spiel?
Nee, Indie würde ich nicht sagen. Es ist schon ein renommierter Publisher-Entwickler.
PS5. Okay. Aber gibt es wahrscheinlich dann auch auf anderen Konsolen auch, ne?
Ja, das sagt ja. Es gibt es so auf anderen Konsolen auch. Ah, okay, bin ich mir relativ sicher. Also ich guck mal kurz hier bei Switch, PS4 und Xbox One.
Hat das Andy schon mal gespielt?
Andy würde ich zutrauen, dass er da mal reingeschaut hat. Aber ich wüsste es jetzt nicht. Ich glaube, ich habe es noch nicht gehört, dass du es gemacht hast.
Boah, keine Ahnung. Das muss ja dann ein etwas kleinerer Multiplattform-Titel sein, wenn der auch für die Switch veröffentlicht wurde.
Ja, es ist jetzt nicht grafisch der anspruchsvollste, muss man auch sagen.
Von 2022?
Ja, 2022, ja. Ich kann euch gleich noch einen neuen Tipp geben, wenn ihr wollt.
Ich bin ein bisschen, ich stehe auf dem Schlauch, muss ich
sagen. Es ist ebenfalls von Square Enix.
Ich hätte ja, bevor du gesagt hast, dass du es auf der, dass es auch auf der Switch gibt, hätte ich gesagt, irgendwie Star Ocean oder so. Aber das gibt's ja nicht auf der Switch. Dann würde ich tatsächlich, wie Matthias sagt, auf Liv tippen.
Nein. Aber was übrigens bald für PS4 und PS5 erscheint, was ich cool finde.
Ach, ja, das nur ist noch nicht erschienen. Stimmt, das war der Fehler. Ja. Das kommt ja erst noch.
Ja.
Aber Square Enix, da muss es.
Es ist eins dieser Spiele, wo sie letztes Jahr tonnenweise rausgeballert haben. Da hatten doch so, weißt du, die haben doch. Ja, genau, so in dem. Nee, das nicht, aber so in dem Bereich.
Dionfield
Chronicles. Yes, yes. The Dionfield Chronicles, habe ich gezeigt.
Dionfield Chronicles,
yes,
genau.
Yes.
Wie gefällt dir das?
Ja, erstaunlich gut. Ich habe es ja nicht, umsonst, denn ich habe schon von vielen jetzt gehört, das soll ein richtig geiles, ich sag mal, Echtzeit-Strategie-Taktik-Rollenspiel sein. Was mir erstaunlicherweise echt cool Spaß macht. Es hat so eine komplexe politische Story immer wieder mit unterschiedlichen Reichen auf Diofield, der Insel Diofield, wo es dann um Jade-Ressourcen geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich noch gar nicht so drinne involviert. Was mir aber extrem viel Spaß macht, ist das Kampfsystem. Denn das ist so eine Art Mischung aus Taktik-Rollenspiel, aber halt auch irgendwie Echtzeit. Kampfsystem. Spielt sich so ein bisschen wie die Helden in Warcraft 3 oder so ein League of Legends Held. Weißt du, du hast so eine Gruppe aus 4 Leuten, die du halt wirklich frei bewegen kannst, die du dann wie in so einem Echtzeitstrategiespiel Aufgaben verteilst. Der eine heilt, der andere macht Damage, jeder hat unterschiedliche Zauber. Es kommt drauf an, wie du die positionierst, wer was angreift und so. Du musst halt so Aggro-Management betreiben, du musst heilen. Und das macht mir erstaunlicherweise viel Spaß. Hinzu kommt dann natürlich noch diese Progressions- und Uplevel-Mechanik. Du kannst Waffen sammeln, du kannst deine Base weiter erweitern, um dann neue Fähigkeiten freizuschalten und so weiter und so fort. Und das ist so ein richtig einfacher Gameplay-Loop eigentlich, ne? Aber es macht mir total viel Spaß. Ich bin jetzt in Kapitel 2, habe 5 Stunden gespielt am Wochenende und muss sagen, cool. Und hab da auch Bock, weiter zu zocken. Diofield Chronicles. Ja.
Schon sehr oft das Cover in der Hand gehalten. Mhm. Aber ich hab immer gedacht, dass ich wahrscheinlich.
Das hat so einen PlayStation 2 Final Fantasy 12
yes, Vibe, yes. Ne? Genau, es ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das gleiche Universum ist, Valgrind Story, Final Fantasy 12, oder ob es der gleiche Artist ist, es hat aber auf jeden Fall diesen Vibe. Mir macht das, und vor allen Dingen ist es so schön kurzweilig, die Missionen gehen immer nur so 10 Minuten maximal, weißt du? Du kommst rein, machst so eine schöne kleine Runde und dann kannst du, das verführt auch dazu, sehr viele Nebenquests zu machen, um mehr Ressourcen zu bekommen, um vielleicht eine neue Waffe zu schmieden für deinen Tank oder so, der dann auch noch eine neue Fähigkeit dazu bringt und so. Das ist, es zieht mich rein, muss ich, merke es. Also, ist ganz cool.
Ja.
Jo.
Hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass du jetzt da, wie bist du jetzt darauf gekommen eigentlich? Also,
ich habe letztens, wie es immer ist, man guckt YouTube-Videos und der eine empfiehlt es und dann guckst du ein zweites YouTube-Video und dann empfiehlt es noch einer und denkst, oh, vielleicht ist doch was dran. Weißt du, und wenn du das dann so 2-3 Mal siehst, denkst du, okay, das spricht mich an, die Leute sagen, das ist unerwartet gut, dann habe ich da irgendwie Bock drauf.
Ist das nicht damals so ein bisschen versetzt auch mit diesem komischen Kartenspiel rausgekommen, The Isle Dragons Roars oder so. Und weil ich habe immer das Problem gehabt, dass ich das mit diesem Kartenspiel vertauscht und verwechselt habe. Und irgendwann habe ich das nicht mehr verfolgt und dann war es irgendwie so aus dem Kopf. Keine und dann kam ja noch Tactic Ogre.
Ja, ja.
Und das war ja auch so ähnlich und zu genau. viel. Square Enix hat zu viel gemacht 2022.
Genau, das kam auf jeden Fall in dieser Welle mit Tactics Ogre, Star Ocean, Valkyrie Elysium, ne? Diese ganzen Oldschool-artigen Spiele. Aber ich unterstütze das irgendwie. Ich finde das cool. Ich finde, ich mag diese Richtung von Square Enix. Auch wenn du schon sagst, man kann das nicht alles zocken, weil es viel zu viel ist. Aber ich finde den Style dieser Spiele ganz geil. Und irgendwie wollte ich das dann auch unterstützen und da mal reinschauen. Ja,
weil sie mal was wagen.
So ja, genau. Du, ne? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so ein Spiel auf Konsole in der Art irgendwie auch noch nicht gespielt. Und Taktik-Rollenspiele selbst verlieren mich immer relativ schnell, weil die halt auch sehr starr sind, weil du halt dann auf diesen Grids bist. Ne? Und hier läufst du halt frei herum. Und ich finde das ganz cool, dass du denn zum Beispiel irgendwie den Gegner schnell mal irgendwo hinziehst, damit deine Gruppe den dann von hinten angreifen kann, um mehr Damage zu machen. Das hat so eine Art von so einem kleinen MMO Tank Healer Damage Dealer Setup, weißt du? Prämisse. So, das ist ich finde das ganz cool.
Verwechsel das immer irgendwie mit Iodine Chronicle.
Chronicle,
so, was ist für Chronicles letzte Zeit hier?
Valkyria Chronicles, Xenoblade Chronicles.
Wo wir bei Square Enix gerade sind, ein Spiel, was bei mir noch auf der Switch liegt, was ich hier und da mal reinlege, wenn ich ein paar Minütchen Zeit habe, ist, oh Gott, jetzt kommt der Zungenbrecher, Thea Rhythm Final Bar Line. Kennt ihr das?
Ja, klar. Ja, haben schon mal gehört. Das ist
dieses Rhythmus-Spiel, oder?
Genau. Ja, genau.
Gespielt habe ich es auch noch nie. Ist cool.
Ein paar Leute, die es geil finden, ja.
Ich mochte oder ich mag die 3DS-Spiele sehr, sehr gerne. Da gibt es ja zwei Ableger von. Und es ist nicht so geil wie auf dem 3DS, weil auf dem 3DS hast du es halt intuitiver gespielt mit dem Stylus. Ne?
Ja.
Das fehlt auf der Switch halt, weil du da mit ganz normal Controller spielst. Aber hey, das lebt halt vom Soundtrack, ne? Und du hast da halt, ich weiß gar nicht, von allen Final Fantasy Spielen und irgendwie von den Mana Spielen und von zig anderen Square Rollenspielen, die du dir als DLC kaufen kannst, die ganzen Soundtracks, die du nachspielen kannst. Und das ist natürlich schon ziemlich geil.
Ja. Kannst du das denn auf der Switch nicht per Touch spielen, um das dann?
Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Das habe ich noch gar nicht probiert. Ich habe es bisher immer orthodox auf dem Fernseher gespielt.
Vielleicht Handheld-Modus bringt ja vielleicht dann noch was, um das ein bisschen intuitiver zu machen.
Müsste ich mal probieren, ja. Stimmt schon.
Ja, okay. Cool. Haben wir noch irgendwelche Zuschauerfragen oder sonstiges gelöst?
Habe ich jetzt tatsächlich bestimmt was, was ich schon lange vergessen habe, aber Gito. Da muss ich sagen, ihr müsst uns auf jeden Fall da öfter mal drauf, weil wir eben nur alle 2 Wochen aufnehmen, so das passiert halt in den 2 Wochen so viel, dass wir wahrscheinlich die Sachen vergessen. Aber wir sind trotzdem eine gute Stunde jetzt durch, wir haben viel Themen besprochen
vielleicht mal ganz kurz, ich bin hier gerade über einen Tweet gestolpert. Der vielleicht gar nicht mal so uninteressant ist. Vielleicht besprechen wir den noch mal ganz kurz in 2 Minuten. Eine News. Und zwar heißt es hier, Nintendo kündigt die Gründung einer neuen Abteilung namens Nintendo Systems an, die durch die Kombination von Ingenieuren von Nintendo und Dina geschaffen wurde. Nintendo hält einen Anteil von 80% und Dina einen Anteil von 20%. Nintendo Systems legt den Fokus auf die Entwicklung von neuer Technologie, neuen Systemen und Services.
Okay.
Wir sprachen vorhin über Sony mit unangekündigter Hardware und jetzt hat hier Nintendo einen rausgehauen und Nintendo Systems gegründet.
Okay, ja. Aber wenn sie jetzt, das wird ja erst bedeuten, wenn sie es jetzt erst gründen, dass da noch quasi nichts ist.
Richtig, und hier steht ja ganz klar, auf innovativen Systemen soll der Fokus liegen und Services. Und wir wissen alle, als Nintendo vor ein paar Jahren über innovative Services gesprochen hat, haben die angefangen, ihre Franchises als Mobile Games rauszuhauen, wie Mario Run und Animal Crossing und Fire Emblem und so weiter. Oh, ich hoffe, dass wir da nicht sowas bekommen.
Nee, das wäre blöd. Da müssen wir mal gucken. Ich kann das jetzt schwer irgendwie einschätzen.
Also ich kann mir jetzt fast mal vorstellen, dass ab nächste Woche Montag, also auf uns, wir sind jetzt gerade, also ihr seid jetzt quasi Sonntag am Hören oder vielleicht auch Montag gerade an dem Tag, ist ja egal, auf jeden Fall am Montag, das Wochenende nach dem Release des Super Mario Bros. Film, kriegen wir die Meldung rein, der krasseste Box-Office übers Wochenende des Jahres schon mal, wird Avatar überholen. Mark my words, ich sag, das wird Avatar 2 überholen.
Also die nee, das glaube ich Meldungen nicht. Aus Amerika doch, sind ja durchaus gehypt, ne?
Was man so also, ich glaube, das Ding, das also ich krieg das jetzt schon, ich meine, das ist jetzt nur mein Umfeld, aber in der Grundschule von meinem Sohn kloppt jeder da rein. So.
Ja, auf jeden so. Fall. Ich gehe auch mit den Kiddies rein. Aber glaubst du, dass es die Leute jenseits der 40 ohne Kinder abholt, wie zum Beispiel auch in Avatar, wo da Leute...
Ja, gut, da hast du recht. Da hast du recht. Vielleicht jetzt ja,
so die... Ich glaube, die Marktkraft...
Großeltern nicht und so.
Ja, die fehlt da irgendwann nachher. Es wird ein mega Erfolg, aber ein Avatar 2, ich glaube nicht.
Okay, vielleicht habe ich mich da ein bisschen überhoben, das gebe ich zu. Aber ich glaube, das wird mit Abstand der erfolgreichste Videospiel-Hit sein, also Videospielverfilmung.
Aber
und es wird, glaube ich, auch die Milliarde knacken.
Wäre auf jeden Fall, ja, Milliarde, ja. Wäre auf jeden Fall cool, das wäre der dritte geile Film in Folge, den ich dann gucken würde. Denn
und der andere war John Wick 4.
John Wick, und, Avatar 2. Unerwartet, alle super.
Okay.
Und Super Mario gehe ich auch von aus, der wird super.
Aber ich meine, wir können uns ja darauf einigen, dass der so erfolgreich wird, dass Nintendo definitiv weitermachen
wird. Natürlich, ja, auf jeden natürlich.
Fall. Also die haben den DK-Rap dabei, also dann kann ja. Ich also
und die haben ja jetzt voriges Jahr auch das die Abteilung, jetzt sind wir wieder bei Abteilungen, aber auch eine Abteilung gegründet, die sich explizit mit Motion Animation beschäftigt, ne?
Oh, also, meinst du, gibt's denn so ein The Last of Us im Nintendo-Universum, so ein bisschen mit Motion Capturing? So?
Nee, da geht, das ist tatsächlich ein Studio, was eben für Kinoproduktionen zuständig sein soll.
Ah. Ja, das war, ist abzusehen. Die haben noch so viele Marken, die mega Strahlkraft haben und so. Und das, du merkst ja auch, wie das alles miteinander, gibt's das Verb für Symbiose? Egal. Also wie das alles sich so ein bisschen befruchtet. Wenn das eine Produkt mega erfolgreich ist, zieht das das andere nach. Also Last of Us Part One ist durch die HBO-Serie so massiv gestiegen in den Verkaufszahlen. Das zieht alles mit auf und das eine wird das andere befeuern. Also das ist ein No-Brainer eigentlich.
Umso mehr schade, dass zum Kinostart wir kein neues 3D-Super Mario-Spiel bekommen.
Das ist wirklich dumm. Ne?
Ja.
Aber dummes schade. Tun die ja alle ganz gerne. Sony dachte sich auch dann passend zum Last of Us-Hype. Hauen wir mal einen richtig geilen Kack-PC vor.
ja, das ist so. Auch wirklich klasse.
Schönes Schlusswort und tschüss.
Nee, okay. Dann machen wir Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gerne Feedback da lassen und weiterempfehlen im Podcast. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss.